Heute Morgen haben wir das Thema Henoch und Noah, Urzeit und Endzeit, Modell Henoch und Noah, 1. Mose 5 bis 8. Und ich lese uns für diesen Dienst unseres Bruders zunächst einmal aus der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, die Verse 37 bis 39. Aber gleich wie die Tage Noahs waren, also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn gleich wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann wollen wir noch aus 1. Mose 5 einige Verse lesen. 1. Mose 5, die Verse 22 bis 24. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre, und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg.
So, ich habe schon vermerkt, weiße Fahnen durch den Saal wehen sehen, also so ein bisschen Erkältung scheint bei einigen eingerissen zu sein. Ich fühle mich heute auch nicht so gut, habe Kopfschmerzen, fühle mich so ein bisschen bedeppert. Also wenn ihr was von der Predigt haben wollt, müsst ihr heute beim Beten noch eine Pfanne drauflegen. Ja, also darum sage ich euch das. Ihr dürft die Predigt also auch aktiv im Gebet immer wieder begleiten. Wenn ihr dann merkt, hey, jetzt wird er irgendwie müde und schweift so völlig ab und was ist jetzt los? Dann einfach doppelt beten, dass Gott durch seinen Geist immer wieder neu die Führung übernimmt und auch sein Wort hineinspricht in unsere Herzen. Wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. In seiner Endzeitrede, Matthäus 24, weist Jesus auf den inneren Zusammenhang zwischen den Tagen Noahs und der Zeit vor seiner Wiederkunft hin. Die letzte Gerichtsperiode der Weltgeschichte, die noch aussteht, von der die Offenbarung uns ab Kapitel 6 so intensiv berichtet. Diese letzte Gerichtsperiode der Weltgeschichte hat ihr Urbild und ihr Modell in dem ersten Gottesgericht der Weltgeschichte, der Sintflut. Und wir wollen uns deshalb heute die der Sintflut vorausgehenden Linien der menschlichen Entwicklung, die in dieses Gericht führten, anschauen. Und wir wollen uns zweitens Henoch und Noah anschauen, die zwei verschiedene prophetische Modelle der göttlichen Errettung sind. Wir fangen an mit der Welt vor der Flut, mit dem Flutgericht vorausgehenden Linien der menschlichen Entwicklung. Nach dem Brudermord von Kain an Abel verläuft die Entwicklung der Menschheit in zwei Linien. In der Linie Kains und in der Linie Seths. Die Linie Kains ist die Fluchlinie, denn Kain steht nach dem Mord an Abel unter dem Fluch Gottes. Das ist nach meinem Wissen die einzige Stelle, in der Gott selbst persönlich in dieser Art und Weise einen Menschen unter den Fluch stellt. Kapitel 4, Vers 11 lesen wir das. Also Kain lebt unter dem Fluch Gottes. Die Linie Seths hingegen tritt an die Stelle Abels und ist die Segenslinie, aus der heraus Gott sich einzelne Offenbarungsträger erwählt. Es ist die Generationenlinie, die einen Henoch und einen Noah hervorbringt. Und vor allem ist es die Linie, aus der unser Herr Jesus Christus stammt. Im Lukas Kapitel 3, 37 und 38 werden genau diese Väter hier, der Seth und der Henoch, all diese hervorstechenden Leute und auch die anderen aus dieser Seth-Linie werden ganz bewusst im Stammbaum Jesu nach dem Lukas-Evangelium genannt. Also diese Seth-Linie hat nicht nur einen Henoch und einen Noah hervorgebracht, sondern es ist eben auch die Abstammungslinie unseres Herrn, dem Fleische nach. Und die Entwicklung dieser beiden Menschheitslinien verläuft in bemerkenswerter Parallelität. In der Linie Kains ist Lamech, der Gewaltmensch, der Typus des Antichristen, der siebte nach Adam. Und in der Linie Seths ist Henoch, der Gottesmensch, der Typus der Gemeinde, der siebte nach Adam. Das ist Judas auch wichtig. In seinem kleinen Brief, Judas 14, betont er das, dass Henoch der siebte nach Adam ist. Ist ihm also wichtig. Und die Linie Kains mündet nach dem siebten Glied, also nach Lamech, in die Dreiheit von Jabal, Jubal und Tubal-Kain, den Begründern menschlicher Kulturerrungenschaften. Die Linie Seths hingegen mündet nach dem zehnten Glied, nach Noah, in die Dreiheit von Sem, Ham und Japhet, den Stammvätern der nachsintflutlichen Menschheit. Also das ist interessant, diese Parallelität in den Linien. Der siebte nach Adam, Lamech in der einen und Henoch in der anderen Linie, der zehnte nach Christus in der Seth-Linie, nach Adam, dann der Noah. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollendung. Und deshalb sind Lamech als Typus des Antichristen und Henoch als Typus der Gemeinde jeweils das siebte Glied ihrer Generationenlinie. Hier reifen zwei Linien aus, die göttliche und die wiedergöttliche. Und beide Linien unterliegen einem Werden, einem Wachsen, einem Ausreifen. Die Zahl 10 hingegen, Noah, der zehnte nach Adam. Die Zahl 10 ist die Zahl der menschlichen Verantwortlichkeit. Denkt an die 10 Gebote. Oder denkt an 4. Mose 14, Vers 22, wo Gott ausdrücklich sagt, dass das Volk ihn nun 10-mal in der Wüste versucht hat. Und denkt an das 1000-jährige Reich. 10 mal 10 mal 10, die Steigerung. Dieses 1000-jährige Reich, an dessen Ende, wo alle glänzenden Voraussetzungen von Gott aus der Menschheit geschenkt wurden und Satan 1000 Jahre gebunden wurde, wo dann am Ende dieser 1000 Jahre Satan noch einmal kurz losgelassen wird und die Menschen unter den denkbar besten Verhältnissen noch einmal neu vor die Wahl gestellt werden. Und wir dann wieder sehen, wie viele dann nochmals auch unter den besten Voraussetzungen, der Kommunismus hat ja immer behauptet, die Voraussetzungen sind es, die für den Menschen so entscheidend sind, wie auch unter den denkbar besten Voraussetzungen auch hier am Ende des tausendjährigen Reiches sich noch einmal zeigen wird, dass der Mensch von innen her diese Neuschöpfung braucht und dass die besten äußeren Verhältnisse nichts daran ändern können, dass der Mensch böse ist von Jugend an. Und darum also auch das tausendjährige Reich, dieses 10 mal 10 mal 10, eigentlich nochmal ein letzter heilsgeschichtlicher Ausprägungspunkt der Verantwortlichkeit des Menschen vor Gott. Und hier Noah, der zehnte nach Adam. Zur Zeit Noahs werden die Menschen von Gott für ihre Sünde zur Verantwortung gezogen. Also schon die Zahlen, die Namen und die Typen dieser beiden Linien sind eine Botschaft für sich, sind kein Zufall, sondern auch verborgene göttliche Offenbarung. Schauen wir uns die Linie Kains an. In 1. Mose 4 ab Vers 16 lesen wir: Und Kain ging weg von dem Angesicht Jahwes und wohnte im Lande Nod, östlich von Eden. Und Kain erkannte sein Weib, und sie ward schwanger und gebar Henoch. Und er wurde wörtlich ein Stadterbauer. Und Kain benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Und dem Henoch wurde Irad geboren, und dann geht es so weiter. Und Methuselah zeugte Lamech, lesen wir in Vers 18. Und Lamech nahm sich zwei Weiber. Das erste Mal in der Bibel übrigens, dass von zwei Ehefrauen eines Mannes berichtet wird. Auch interessant, beim Lamech. Ja, bei diesem Gewaltmenschen, dem Typus des Antichristen, dieser widergöttlichen Linienvollendung. Hier das erste Mal zwei Frauen. Das ist auch eine Botschaft für sich. Und Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal. Dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und der Name seines Bruders war Jubal. Dieser war der Vater aller derer, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. Und Zilla, auch sie gebar Tubal-Kain, einen Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. Das ist also die Linie Kains. Und drei Dinge sind charakteristisch für die Kains-Linie. Erstens, sie verläuft in der Trennung von Gott. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mir das immer wieder zu Herzen geht, wenn ich das lese. Und Kain ging weg vom Angesicht Jahwes. Was das bedeutet, was das auch ausdrückt für die Menschen um uns herum, für die ganze Welt, die letztlich geistig gesehen in der Nachfolge dieser Kainslinie steht. Weg vom Angesicht Jahwes und wohnte im Lande Nod. Und Nod heißt übersetzt Flucht. Flucht. Ich habe in meiner Bibel überall so kleine Randbemerkungen und Unterstreichungen. Ich möchte euch Mut machen, das in eurer Bibel auch zu machen. Unterstreicht euch bestimmte Dinge. Macht euch Notizen dran. Schreibt euch bei Lamech daneben, 7. nach Adam. Schreibt euch bei Henoch daneben, 7. nach Adam. Schreibt euch daneben, Not heißt Flucht. Damit ihr das einfach, wenn ihr eure Bibel lest, auch immer wieder mal rekapitulieren könnt, sonst ist das so schnell weg. Also bei mir gibt's ganz viele kleine handschriftliche Notizen und ich bedauere schon, dass meine Weitsichtigkeit mittlerweile anfängt, sich zu entwickeln. Ich schreibe also zunehmend größer. Also daran müsst ihr denken, wenn ihr euch Notizen macht. Ja, das kann passieren, das habe ich leider übersehen. Also die Kainslinie, die läuft in der Trennung von Gott. Weg vom Angesicht des Herrn, er lebt in Not, in der Flucht vor Gott. Und wisst ihr was? Die Menschheit ohne Gott, die lebt in Not. Ja, merkt euch das. Auf der Flucht. Was der Mensch macht von morgens bis abends, ist Ausdruck seiner Flucht vor Gott. Jenseits von Eden, ja, es ist östlich von Eden im Text. Ich denke an den Klassiker Jenseits von Eden. Das ist genau der Ausdruck, jawohl. Die Menschheit heute lebt jenseits von Eden, östlich von Eden, in Not, auf der Flucht, weg vom Angesicht des Herrn. Also, das erste große Charakteristikum, die Kainslinie entwickelt sich auf der Flucht vor Gott. Das zweite Merkmal, sie entwickelt eine hochstehende Kultur mit vielen großen Errungenschaften des menschlichen Geistes. Jabal wird der Begründer von Viehwirtschaft und Handel. Jubal wird der Stammvater von Musik und Kunst. Tubal-Kain wird der Stammvater von Handwerk, Industrie. der Werkzeug und natürlich der Waffentechnik. Der menschliche Geist hat auch in der Gottesferne noch ein großes Potenzial. Und Kultur wurde schnell zur Ersatzbefriedigung des Menschen ohne Gott. Durch eine hochentwickelte Kultur versucht der Mensch, sich über den Verlust seiner Gottesbeziehung hinweg zu trösten und hinweg zu täuschen. Kultur als Ersatzbefriedigung des Menschen ohne Gott. Also wie vergöttern manche diese Besuche im Theater oder in der Oper oder in großen Konzerten. Ich lebe in Berlin, ich habe ein breites Angebot, bin relativer Kulturmuffel, aber ich habe immer wieder den Eindruck, der Mensch merkt ihm, der braucht ja mehr als immer nur dieses Schaffen und Machen und Arbeiten. Und wo ist der Ausgleich auch für den Geist des Menschen? Kultur. Die Ersatzbefriedigung des Menschen ohne Gott, Kultur. Und selbst die Kirche wurde mit der Zeit zu einer Kultureinrichtung der menschlichen Gesellschaft. Aus dem Glauben der Reformatoren wurde heute der sogenannte Kulturprotestantismus. Ich habe dieses Wort zum ersten Mal gehört, da war ich noch relativ jung im Glauben, ein paar Jahre im Rennen. Und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der hatte Feuer für Jesus und hat mich begeistert, den fand ich toll. Der hat dann angefangen, für Jesus natürlich, Theologie zu studieren. Natürlich an einer staatlichen Hochschule, natürlich mit ungläubigen Professoren. Und es ist mir unbegreiflich, wie man meint, vom Teufel Theologieunterricht bekommen zu können. Aber wir brauchen es von unserer Struktur her heute. Wenn man Pfarrer werden will, muss man das halt durchlaufen. Und da Wiedergeburt oder auch nur der Glaube an die Bibel keine Voraussetzung ist für das Lehramt in der Theologie, kommt man halt leider unter sehr häufig schlechten Einfluss. Gibt auch andere, aber die sind doch deutlich in der Minderheit. Und dieser junge Mann hat sich über die Jahre total verändert. Und dann habe ich ihn mal eine Zeit lang nicht gesehen, wieder getroffen und gefragt, na, wie geht's? Und da merkte ich, die Ausstrahlung war weg. Ja, naja, er hat doch gesehen, viele Dinge, das war falsch, wie er das früher gesehen hat. Und er ist jetzt Anhänger des Kulturprotestantismus. Kirche, er arbeitet dort und er engagiert sich in sozialer Hinsicht. Und die Kirchenmusik ist auch was Schönes. Kulturprotestantismus jammert mich bis heute. Nicht der Einzige, bei dem ich diese Entwicklung feststellen musste. Der versucht hat, im Feuer für Jesus Theologie zu studieren und so jämmerlich unter die Räder gekommen ist. Müssen wir unsere jungen Leute auch darauf hinweisen. Früher habe ich immer gedacht, Toleranz, Toleranz, sieh das nicht so eng. Und habe die Leute reihenweise laufen lassen, um die dann hinterher zu beerdigen. Müssen wir ihnen einfach sagen, es gibt ja mittlerweile bibeltreue Ausbildungseinrichtungen, wo sie wirklich vom Wort Gottes herangeführt werden. Ja, die Kirche als Kultureinrichtung der menschlichen Gesellschaft. Die kulturelle Entwicklung der Menschen stand dabei schon immer im krassen Gegensatz zu der inneren Entwicklung des Menschen. In den Errungenschaften der Kultur betrügt der Mensch sich selbst und nimmt seinen inneren Niedergang nicht mehr wahr. Wir haben ja schon mehrfach in diesen Tagen gehört, in den Augen Gottes geht die Entwicklung des Menschen nicht nach oben, sondern nach unten. Und deshalb war die Vermischung von Glaube und Kultur, von Gemeinde und Welt schon immer eine große Verführung. Und der eigentliche schwerwiegende Einbruch in die Entwicklung der Gemeinde seit der Urchristenheit ist unter dem römischen Kaiser Konstantin geschehen. In dem Moment, als die Christen nicht mehr verfolgt wurden, sondern akzeptiert wurden und eine unselige Gemeinschaft und Verbindung mit dem Staat und seinen Institutionen eingegangen sind. Keine Verfolgung der Welt hat den Christen so viel Schaden zugefügt, wie diese Akzeptanz und Aufnahme in die Gesellschaft, in den Staatsapparat, die Verbindung von Staat und Kirche. Daraus ist eben Kirche geworden, Institution, Staatskirche. Der Auftrag der Gemeinde ist nicht die kulturelle Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft. Denn all das findet in der Kainslinie auf der Flucht vor Gott jenseits von Eden statt und führt in das Gericht Gottes. Der Auftrag der Gemeinde findet sein Vorbild vielmehr auf der Linie Seths, in einem Henoch und in einem Noah. Das dritte Charakteristikum der Kainslinie: das Zentrum der kainitischen Kultur ist die Stadt. Der erstgeborene Sohn von Kain war Henoch. Und von ihm heißt es, er wurde ein Stadterbauer. Und damit wird der Henoch der Kainslinie zum Gegenstück für den Henoch aus der Seth-Linie. Der Henoch der Kainslinie setzt auf diese Welt und baut sich seine Stadt auf Erden. Der Henoch der Seth-Linie hingegen lebt nach dem Grundsatz, wie wir in Hebräer 13, Vers 14 finden. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Der eine Henoch hat an dieser Stadt hier unten gebaut. Der andere Henoch hat an der Stadt droben gebaut. Ist doch interessant, dass wir diese beiden Henochs haben, in der Kainslinie und in der Seth-Linie, und beide so hervorgehoben werden. Henoch heißt übersetzt eingeweiht, belehrt. Also eingeweiht waren beide. Aber worin? Der kainitische Henoch war eingeweiht in die Dinge dieser Welt und wurde ein Stadterbauer in dieser Welt. Akzeptiert, Karriere, Stararchitekt. Und der sethitische Henoch hingegen, der war eingeweiht in die Dinge Gottes und ganz ausgerichtet auf die zukünftige Stadt Gottes. Wie ist das bei uns? Sind wir eingeweiht in die Dinge Gottes? Paulus nennt uns einmal in 1. Korinther 4, Vers 1, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das ist ein Auftrag, den jeder Einzelne von uns hat. Verwalter der Geheimnisse Gottes. Aber sind wir eingeweiht in die Dinge, in die Geheimnisse Gottes? Oder wissen wir über Autos, Musik und Sport besser Bescheid als über die Bibel? Es ist erstaunlich, man hat ja viele Menschen noch in der Gemeinde so im Laufe der Zeit, die man kennenlernt. Und ich staune, wenn man oft über geistliche Dinge redet, dann sind bestimmte Leute ganz ruhig. Und wenn du da mal das Thema antippst, Autos, wisst ihr, nichts dagegen, wenn jemand, wir sollen uns ja in unserem Beruf auskennen. Ja, wenn ihr mich bei dem Thema Jura antippt, kommt ihr hoffentlich auch ein bisschen was. Wir sollen ja uns auskennen in unserem beruflichen Ding, keine Frage. Und wenn jemand Automechaniker ist oder Mechatroniker oder weiß ich nicht, dass der da was spulen kann, gar keine Frage. Aber mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass du Menschen antippen kannst und die können über Autos, über Sport, über Musik erzählen, erzählen, erzählen. Aber geistlich kommt da fast nichts. Und da frage ich mich schon, welcher Henoch ist das eigentlich? Die Stadt als Zentrum der menschlichen Kulturentwicklung nimmt auch heute wieder einen überragenden Platz ein. Wir reden ja von der Urbanisierung der Welt, der Landflucht. Und die Stadt war ja schon immer ein Ort, in dem die Sünde in besonders hoher Konzentration vorgekommen ist. Und in letzter Konsequenz geht es hier um den sich von der Urzeit bis zur Endzeit durchziehenden Grundkonflikt Babylon kontra himmlisches Jerusalem. Wir werden davon sicher heute noch hören. Babylon ist der menschlich-satanische Gegenentwurf zum himmlischen Jerusalem, so wie der kainitische Henoch, der Stadterbauer, der Gegenentwurf zum setitischen Henoch ist, der die zukünftige himmlische Stadt suchte, an der baute, auf die ausgerichtet war. Und für die Gemeinde heute gilt Hebräer 13, 14 wirklich als Motto. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Und Paulus schreibt in Kolosser 3, den Versen 1 bis 2, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Leute, ich weiß, wie viel wir mit ganz normal irdisch-natürlichen, menschlichen Dingen zu tun haben. Das ganzes Leben, gar keine Frage. Aber es ist die Frage, worauf wir ausgerichtet sind in unserem Leben, woran wir hängen. Und ich denke, da merkt ihr den Unterschied. Ihr merkt genau, an welcher Stelle wir die Dinge tun, weil wir eben mit beiden Beinen in dieser Welt stehen und wo diese Bindungen entstehen und wo diese Ausrichtung unseres ganzen Lebens mit einmal von der vertikalen auf die horizontale runtergezogen wird, wo wir uns wirklich verlieren in der horizontalen. Die Richtung für einen Christen weist eindeutig nach oben. Und ich denke, auch solche Tage sind immer wieder dazu da, um uns mal wieder neu den Blick auszurichten. Das brauchen wir immer wieder. Die zweite Linie der Menschheitsentwicklung, die leitet sich von Seth ab. Eva nimmt ihn bewusst aus Gottes Hand als Ersatz für den erschlagenen Abel. Und bei den Nachkommen des Seth lesen wir von keinen kulturellen Errungenschaften, von keinen großen Beiträgen für die Entwicklung der Menschheit. Wir finden nur eine einzige Aussage am Anfang der Seth-Linie. In 1. Mose 4, Vers 26. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Die einzige Aussage über die Seth-Linie. Dann ist hierbei ganz interessant, das Hebräische kennt keine grammatikalische Unterscheidung zwischen einem Erst- und einem Neuanfang. Die Formulierung, damals fing man an, könnte also auch übersetzt werden mit damals fing man wieder an. Sprachlich, grammatikalisch ist beides gleichermaßen möglich. Und wenn man den Zusammenhang liest, dann fällt auf, dass Eva bei der Geburt des Seth Gott nicht mit seinem Erlösernamen Jahwe anspricht, wie sie es noch bei der Geburt des Kain getan hat. Und wie dieser Jahwe-Name immer genannt wurde, wenn es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch ging. Jahwe, der Name des Erlösers, des Bundesgottes, immer der Name des Gottes, der in Beziehung zum Menschen steht. Und hier, bei der Geburt des Seth, spricht Eva in Vers 25 Gott nicht mit seinem Namen Jahwe an, sondern sie sagt, denn Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt anstelle Kains. Und hier steht im Hebräischen Elohim. Anstelle Abels, danke. Hier steht im Hebräischen für Gott Elohim, nicht Jahwe. Und Elohim bezeichnet den Schöpfergott. Und es scheint hier so, als ob sich mit dem Brudermord Kains der Abstand zwischen Gott und Mensch noch weiter vergrößert hat. Und als ob durch diese bittere Enttäuschung der Hoffnung, die Eva in Kain gesetzt hat und der so umgeschlagen ist und statt zu dem Erlöser zum Brudermörder geworden ist. Als wenn sich hier eine ganz tiefe Depression und eine ganz tiefe innere Trennung von Gott fortgesetzt und verfestigt hat. Und sie mit einmal Gott nur noch mit Gott, mit Elohim anspricht. Wie sprechen wir Gott eigentlich an im Gebet? Vater, Vater, das ist die herrlichste, größte Anrede, mit der wir Gott nahen dürfen. Sogar Paulus sagt das in dieser Zärtlichkeitsform, aber lieber Vater, das ist doch noch sogar ein Kosewort, das also ausdrücken will, eine ganz innige Beziehung vom Kind zum Vater. Es ist das Vorrecht von uns als Kindern Gottes, Gott mit Vater, lieber Vater anreden zu dürfen. Wir können auch zu Jesus beten, keine Frage. Aber das tiefste, größte Vorrecht ist eigentlich, Vater, lieber Vater sagen zu dürfen. Und wenn es Christen gibt, die immer vom lieben Gott reden und die dann beten, ach lieber Gott, schenk doch das und Gott, bitte mach doch das und Gott, mach doch bitte jenes. Natürlich können wir so beten. Und trotzdem habe ich dann manchmal so den Eindruck, als wenn hier doch noch ein ganzes Stück Distanz zum Ausdruck kommt. Als wenn hier ein Mensch noch nicht so in diese ganze innere Nähe zum Vater gekommen ist. Gott ist Gott für alle. Für uns ist er der Vater. Und in dieser Vertrautheit und Innigkeit dürfen wir beten. Und wenn wir also hier bei Eva sehen, dass sie mit einmal die Anrede Gottes mit Jahwe verlässt und nur noch von Gott, von Elohim, von dem Schöpfergott redet, dann zeigt sich hierin ein Grad fortschreitender Entfremdung, der stattgefunden hat. Und was jetzt? Nach Seth, bei der Geburt und ab der Geburt des Enosch geschieht. Kapitel 4, Vers 26. Das ist meines Erachtens der Neuanfang einer Gottesbeziehung, der hier beschrieben wird. Enosch bedeutet übersetzt Mensch. Allerdings nicht Mensch in einer allgemeinen, neutralen Bedeutung, sondern Mensch in der Bedeutung schwach, hinfällig. Der schwache, der hinfällige Mensch, das ist der Enosch. Und das ist meines Erachtens kein Zufall, dass der Seth seinen Sohn Enosch, schwacher, hinfälliger Mensch nennt. Und dass gerade es jetzt heißt, bei der Geburt des Enosch, damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen, wieder anzurufen. Denn immer ist es doch das Bewusstsein der eigenen Schwachheit und Hinfälligkeit, die einen Menschen neu zu Gott als seinem Erlöser treibt. Und deshalb, gerade zur Zeit des Enosch, fing man wieder an, den Namen Jahwes anzurufen. Seht, und so ist es bis heute. Wenn ein Enosch, wenn Schwachheit und Hinfälligkeit in unser Leben treten, dann fangen wir wieder ganz neu an, den Namen Jahwes anzurufen. Mancher Enosch, der in unserem Leben geboren wird, ich spreche im Bild, ist eine Einladung Gottes, doch wieder ganz neu ihn anzurufen. Für eine negative Bedeutung dieser Aussage im Sinne einer Beschwörungsformel, wie es einige Brüder sehen, gibt es meines Erachtens keine Anhaltspunkte, die mich persönlich davon überzeugen könnten. Denn in derselben wörtlichen Formulierung, wie wir sie hier finden, den Namen Jahwes anzurufen, hebräisch Kara Beshem Yahweh, Yahweh, der Gottesname, Shem, Name, und Kara kann man übersetzen mit anrufen oder ausrufen. Genau diese Formulierung, Kara Beshem Yahweh, wird auch in 2. Mose 33, Vers 19 und in 2. Mose 34, Vers 5 von Gott selbst gesagt, dass er den Namen Jahwe so ausruft. Und deshalb meine ich, kann ich hier in dieser Stelle nicht mit einmal daraus eine Art okkulter Beschwörungsformel machen, sondern ich meine, dass es hier wirklich um einen Neuanfang der Gottesbeziehung ging. Das hebräische Wort kara kann man mit anrufen oder mit ausrufen übersetzen. Beides ist gleichermaßen möglich. Ausrufen übersetzen deshalb hier einige mit predigen, verkündigen. Aber beides gehört ja zusammen. Das innere Gebet und das äußere Zeugnis, die Verkündigung, gehört ja zusammen. Anrufen und ausrufen. Wichtig ist hier, am Anfang und am Neuanfang einer Gottesbeziehung steht das Gebet. In der Urzeit, in der Endzeit und hier und jetzt. In der Urzeit kam es zur Zeit Enoschs in dem Bewusstsein der Schwachheit und Hinfälligkeit zu einer Gebets- und Verkündigungsbewegung, zu einem Neuanfang der Gottesbeziehung. Wir würden heute von einer Erweckung sprechen. Und damals wie heute steht am Anfang einer Erweckungszeit das Gebet. Wir hatten heute Morgen in der Losung den Text, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich fand das interessant, dass wir heute Morgen gerade die Gebetsstellen als Losung hatten, weil das auch für mich heute ein ganz wichtiges Anliegen ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ach, ich bin ja nicht gerecht. Kann ich also gleich vergessen. Gerecht? Aus Glauben in Jesus Christus. Geht doch hier nicht um eine ethisch-moralische Aussage. Jeder von uns ist in Jesus Christus ein Gerechter. Also daran soll es nicht scheitern. Aber der zweite Teil des Satzes, der könnte ein Problem sein. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Gebet ist nicht gleich Gebet. Es gibt ein gewohnheitsmäßiges Gebet, es gibt ein Beten, einen ausgetretenen Faden, es gibt ein Abspulen, ein Runterspulen, was manchmal schon fast Gedichtscharakter trägt. Und dann gibt es ein ernstliches Gebet. Und das hat eine Verheißung. Und auf einem prophetischen Seminar hätte eigentlich das Thema Gebet Fug und Recht eine zentrale Bedeutung. Denn die Propheten Gottes waren immer Menschen des Gebets. So wie Mose der Typus des Gesetzes ist, so ist doch Elia der Vertreter des Prophetentums in Israel. Und was ist das große Kennzeichen des Elias? Er stand vor dem Angesicht Jahwes. So wird Elia eingeführt und vorgestellt im Königebuch. Der vor dem Angesicht Jahwes stand. Was anders wird hier bezeichnet, als im Gebet vor Gott zu stehen. Also Prophetie, prophetisches Zeugnis, unser Dienst als Propheten in dieser Welt fängt vor dem Angesicht Jahwes an, im Gebet. Darum ist Gebet ein Herzstück jeden prophetischen Zeugnisses. Wir müssen hier in der Urzeit dann leider feststellen, dass diese Erweckung sich nicht dauerhaft ausbreitete, sondern nachhaltig nur in Einzelnen wie Henoch und Noah wirkte. Und das ist auch endzeitlich von Bedeutung. Ja, Urzeit, Endzeit. Das hat auch eine endzeitliche Bedeutung. Wir dürfen um Erweckung beten. Und wir dürfen selbst ganz neu anfangen, den Namen Jesu anzurufen und auszurufen. Und wir dürfen in eine ganz neue Intensität von Gebet und Verkündigung eintreten. Hier gibt es noch viel verheißenes Land einzunehmen. Und ich wünschte mir, dass das auch über unserem Leben stünde, vielleicht ab diesen Tagen, Damals fing Richard an, neu den Herrn anzurufen. Damals fing Silke an, wieder neu den Namen des Herrn anzurufen. Dass das eine Überschrift ist über unserem Leben und auch in unsere Kreise und Gemeinde hineingeht. Dass man damit einmal wieder anfing, aus diesem gewohnheitsmäßigen, routinemäßigen, verstaubten, gelangweilten Beten wieder zu einem ernstlichen Gebeten, einem Ringen zu kommen. Dass man da eine Stunde auf den Knien liegen kann und danach, oh, gar nicht gemerkt. Damals fing man wieder an, den Namen Jahwes anzurufen. Das darf auch endzeitlich für die Gemeinde eine ganz wichtige Rolle spielen und fängt bei uns an, ganz persönlich. Aber wir dürfen uns eben dabei nicht falschen Hoffnungen hingeben. Wie in der Urzeit, so bleibt es auch in der Endzeit bei Einzelnen, in denen Gott nachhaltig und dauerhaft Wohnung nehmen kann. Heute geht es in der Terminologie der Bibel Gott immer um einen heiligen Überrest, um Erstlinge. Das sind ganz zentrale biblische Begriffe für die heutige Zeit der Gemeinde. Heiliger Überrest, Erstlinge. Paulus spricht davon, dass wir als Gläubige heute die Erstlinge des Heiligen Geistes haben. Jakobus spricht davon, dass wir Erstlinge seiner Schöpfung sind. Also heiliger Überrest, das hat immer auch in der Geschichte Israels etwas damit zu tun, dass hier so ein kleiner Rest übrig bleibt, der dann durchs Gericht hindurch oder vor dem Gericht bewahrt wird. Und der Begriff Erstlinge hat dann etwas damit zu tun, dass mit diesen Gott wieder anfängt, was Neues zu tun. Und das sind die Ersten, nicht die Letzten, die Ersten, mit denen Gott anfängt, was Neues aufzubauen. Und das sind die zentralen Begriffe, in denen wir heute auch verstehen müssen, was Gott tut. Es geht Gott heute um einen heiligen Überrest. Es geht Gott um die Erstlinge. Es geht Gott um die kleine Herde. Es geht Gott um eine Auswahl aus den Menschen. Es geht Gott heute nicht um die Masse. Eine weltumfassende Erweckung ist uns in der Bibel nicht verheißen. Die Bibel sagt uns für die endzeitliche Entwicklung in der Masse vielmehr einen Abfall vom Glauben voraus. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag, der Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst eine weltweite Entwicklung kommt und wir diese Welt Christus zu Füßen legen, damit er wiederkommen kann. Eine weit verbreitete Theologie. Warum seid ihr so überrascht? Aber in der Bibel lesen wir, dieser Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Sorry, ist keine schöne Botschaft. Ich würde mich auch freuen, wenn es anders wäre. Dafür gibt es keine biblische Verheißung. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Und in 1. Timotheus 4, Vers 1 schreibt Paulus, der Geist aber sagt ausdrücklich, das wird noch betont, nicht nur der Geist sagt, sondern hier heißt es, Achtung, aufpassen, mal besonders aufwachen an der Stelle bitte. Der Geist aber sagt ausdrücklich, unmissverständlich, mit Betonung und Nachdruck, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Da haben wir auch eine endzeitliche Entwicklung von 1. Mose 6. Einbruch aus der Transzendenz. Geistesmächte, die mit ihren verführerischen Lehren auftretend als Engel des Lichts, mit getarnten Predigern der Gerechtigkeit, im Namen Jesu, weissagen, viele Wunderwerke tun und von denen Jesus doch sagt, ich habe euch nie gekannt. Ich würde mich auch freuen, wenn wir eine andere Perspektive jetzt hätten. Aber was nützt es, wenn ich euch was vormache? Die Bibel sagt, wir gehen nicht auf die große Welterweckung zu, sondern auf den großen Abfall. Und deshalb lassen wir uns nicht von falschen Propheten verführen, die immer wieder prophezeien, dass Deutschland oder Amerika zum Ausgangspunkt einer umfassenden Welterweckung werden wird. Mann, wie oft habe ich das schon gehört? Berlin! Jetzt von Berlin geht's aus in die ganze Welt. Die große Welterweckung, die wird es erst im tausendjährigen Reich geben. Und sie wird von Jerusalem ausgehen. Und nicht von Berlin und auch nicht von Los Angeles. Das müssen wir wissen. Dann lassen wir uns nicht verführen. Vergleicht man die Kainslinie und die Seth-Linie, so fällt auf, die Kainslinie bringt die großen Begründer menschlicher Kultur hervor. Die Seth-Linie bringt Henoch und Noah hervor. Menschen, die keinen großen Beitrag zur Kultur dieser Welt geleistet haben, von denen es aber heißt, sie wandelten mit Gott. Verborgen, unerkannt, verspottet, eine kleine, verträumte Minderheit in den Augen dieser Welt. Noah baute keine großen Städte. Aber was baute Noah? Die Arche. Und das war der große göttliche Auftrag seines Lebens. Und das wollen wir auch für unser Leben nicht aus den Augen verlieren. Was ist die Berufung der Gemeinde? An dieser Welt groß mitzubauen, große Städte zu bauen dieser Welt, auch in übertragenem Sinne. Unser Auftrag ist, an der Arche mitzubauen. Ich habe neulich gesagt, als die Titanic auf den Eisberg gelaufen war, wie sinnlos, sich hier einen Eimer mit Farbe zu nehmen, um noch einen Raum schön zu streichen. Was muss man machen? Die Rettungsboote klar. Und sehen, dass man von diesem untergehenden Schiff noch ein paar runterkriegt lebend. Als Gemeinde haben wir den Auftrag, in diesem Sinne hineinzuwirken, als Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Am Ende geht die Linie Kains mit all ihren kulturellen Errungenschaften, mit Opernhäusern und Konzertsälen, vollständig im Gericht der Sintflut unter. Und aus der Linie Seths werden nur 8 Menschen in der Arche errettet. Nur 8. 8 ist in der Bibel die Zahl des Neuanfangs. Jeder weiß, dass der Zahlenwert des Namens des Antichristen 666 ist. Ja, das hat also, denke ich mal, hier fast jeder drauf. Aber wusstet ihr, dass der Zahlenwert des Namens Jesus 888 ist? Das ist herrlich. Oh, Rainer wusste es, das überrascht mich jetzt aber. Ich habe es doch, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, kann es sein, darum weißt du das auch. David, der große Typus auf Christus, war der wievielte Sohn Isais?
Der 8.
Und interessant ist, dass auch die ganzen Christustitel, also Christus, Herr, Retter, Messias, Sohn, im Griechischen alle als Zahlenwert ein Vielfaches von 8 haben. Das ist doch kein Zufall. Das ist doch eine Herrlichkeit in Gottes Wort. Also zu Hause beim Bibellesen, wenn ich sowas entdecke, da hüpfe ich manchmal durch mein Arbeitszimmer. Finde ich einfach toll. Wenn man die Schönheit, die Inspiration, die göttliche Inspiration des Wortes Gottes so entdeckt, und da kann mir jeder liberale Theologe kommen, da sage ich, du, ich habe reinschauen dürfen, kannst mir nichts mehr erzählen. Ja, Herrlichkeiten im Wort Gottes. 8, die Zahl des Neuanfangs. 888, die Zahl Jesus, des Namens Jesus, des Neuanfängers von Gott her. In der 8 steckt also eine tiefe Symbolik, aber es bleibt eben auch ein ganz realer Wert. Es waren nur 8 Menschen, die Gottes heiligen Überrest bildeten und gleichzeitig seine Erstlinge für den Neuanfang nach dem Gericht waren. Und die Botschaft daraus, bis zur Wiederkunft Jesu werden auch die Gläubigen so eine Achterminderheit im Bild gesprochen bleiben. Kommen wir zum Schluss noch auf Henoch und Noah. Diese zwei verschiedenen Modelle göttlicher Errettung. Henoch und Noah sind die einzigen Männer der Bibel, von denen es heißt, sie wandelten mit Gott. Nur von diesen beiden. Sie wandelten mit Gott. Sie trafen sich mit ihm nicht nur am Sonntagmorgen. Sie riefen nicht nur dann zu ihm, wenn sie ihn brauchten. Sie liefen ihm nicht vorne weg und sie hinkten ihm nicht hinterher. Sie gingen, wenn er sie gehen hieß. Und sie warteten, wenn er sie warten hieß. Sie lebten beide im alltäglichen, vertrauten Umgang mit Gott. Sie wandelten mit Gott. Und beide wurden von Gott an ihren Zeitgenossen gebraucht. Henoch als Prophet, das entnehmen wir Judas 14, und Noah als Prediger der Gerechtigkeit, das entnehmen wir 2. Petrus 2, Vers 5. Und als Antwort Gottes auf ihren Glauben wurden auch beide vor dem großen Gottesgericht der Sintflut bewahrt. Doch diese Errettung geschah in ganz unterschiedlicher Weise. Henoch wurde von Gott eine gewisse Zeit vor dem Kommen des Gerichts in verborgener Weise mitten aus dem Leben in die himmlische Welt zu Gott entrückt. Henoch wurde also schon vor dem Kommen der Flut von Gott gerettet. Noah hingegen blieb auf Erden, bis die Flut kam. Er wurde mitten im Flutgericht in der Arche vor der Vernichtung bewahrt. Noah wurde durch die Flut hindurch gerettet. Und damit werden Henoch und Noah zu prophetischen Modellen für die unterschiedliche göttliche Errettung in der Endzeit. Henoch wird zum Typus für die Gemeinde, die vor den Gottesgerichten, wie sie in der Offenbarung ab Kapitel 6 beschrieben werden, zu Gott entrückt wird. Noah hingegen wird zum Typus für die Bewahrung des gläubigen Teils Israels unter der Herrschaft des Antichristen in der Zeit der Gottesgerichte ab Kapitel 6 der Offenbarung. Damit hier kein Missverständnis entsteht, auf der persönlich, erbaulich, evangelistischen Ebene des Wortes Gottes ist zwischen Henoch und Noah kein Unterschied. Beide wandelten mit Gott. Beide wurden errettet. Und wir können Jesus als die Arche Gottes verkündigen und den Menschen zurufen, was Gott einst zu Noah sagte: Komm, geh hinein in die Arche. Wir können die Gläubigen aufrufen, in der Gemeinde an der Gottesarche der Errettung mitzubauen. Wir können den Menschen sagen, dass es nicht reicht, an der Arche mitzubauen, dass man auch hineingehen muss. Und wir können an der Arche anschaulich lernen und verkündigen, was es heißt, errettet und verloren zu sein. All das können wir tun, auf der persönlich, erbaulich, evangelistischen Ebene des Wortes Gottes. Aber auf der prophetisch, symbolisch, heilsgeschichtlichen Ebene des Wortes Gottes ist zwischen Henoch und Noah ein großer Unterschied, was den Zeitpunkt und die Art und Weise der Errettung vor dem kommenden Gericht betrifft. Und viele Missverständnisse und Unklarheiten könnten vermieden werden, wenn man diesen Unterschied erkennen und beachten würde. Die Gemeinde, der Leib Christi, wartet nicht auf den Antichristen und auf die Gerichte der Offenbarung. Selbst wenn die Gemeinde heute schon die Anbahnungsphase von beidem miterlebt, sondern die Gemeinde wartet auf ihre Entrückung in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. so wie es Paulus in 1. Thessalonicher 4 ab Vers 13 beschreibt. Und das prophetische Modell hierfür, für diese Errettung der Gemeinde, die sich ganz auf die Entrückung und die unsichtbare Wiederkunft des Herrn zentriert. Für diese Errettung der Gemeinde ist Henoch das prophetische Modell. Wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen der Entrückung der Gemeinde und den Gerichten ab Kapitel 6 der Offenbarung liegen wird. Aber wir haben keine ausdrücklichen äußeren Zeichen, auf deren Eintritt wir vor der Entrückung warten müssten. Der Friedensbund des Antichristen mit Israel markiert diesen Beginn der letzten 7 Jahre im Ablauf der Geschichte, markiert damit die Zeit ab Kapitel 6 der Offenbarung. Also dieser Friedensbund des Antichristen mit Israel wird kommen. Aber die Entrückung der Gemeinde ist davon nicht abhängig. Die kann auch vorher sein. Der Tempel wird nach verschiedenen Bibelstellen wieder in Betrieb sein, wenn der Antichrist diese letzten 7 Jahre auftreten und Israel verführen wird. Aber die Entrückung der Gemeinde ist davon nicht abhängig. Vielleicht erleben wir es noch, dass der Tempel gebaut wird. Vielleicht erleben wir es auch nicht. Die Entrückung der Gemeinde ist von keinen äußeren Erfüllungen mehr abhängig und kann jederzeit geschehen. So wie es von Henoch mitten im Lauf der Weltgeschichte ganz plötzlich heißt. 1. Mose 5, Vers 24. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. So plötzlich, so still, so unbemerkt. Henoch wandelte mit Gott. Das ist unser Programm für jeden von uns hier und heute. Mit Gott zu wandeln, mit Gott zu leben. Auf ihn zu warten, auch wenn es manchmal dauert. Ihm nicht vorwegzurennen, aber auch loszugehen, wenn er sagt, komm, geh. Mit Gott wandeln. Das wollen wir lernen, das wollen wir einüben. Das ist unser Auftrag, das ist für uns heute dran. Und dann wissen wir, der Tag kommt. Da heißt es ganz schlicht, er war nicht mehr. Denn Gott nahm ihn hinweg an dem Tag, an dem Gott seine Gemeinde, Jesus seine Gemeinde, zu sich ruft, verborgen in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und dann, später, nachdem die Gemeinde vor dem Bema Christi vollendet worden ist, jede Sünde, jeder Rest geklärt und beseitigt worden ist, wir verwandelt worden sind in das Bild Jesu, dann heißt es, kommt er mit all seinen Heiligen wieder auf diese Erde, sichtbar auf den Ölberg, zur Errettung seines Volkes Israels. Das ist dann die zweite Phase seines Kommens. Aber für uns heute gilt, und Rainer wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Also, auf diesen Tag warten wir und auf diesen Tag freuen wir uns. Und bis dahin wollen wir leben in dem Bewusstsein, wir sind ein heiliger Überrest in einer gerichtsreifen Zeit. Amen. Herr, wir preisen dich, dass du uns aus dieser Welt herausgerufen hast, dass wir dir gehören dürfen, dass wir gerecht sein dürfen in dir, dass wir zu dir Vater sagen dürfen, dass wir ganz ernstlich zu dir als unserem Vater beten und rufen dürfen und dass wir mit dir wandeln dürfen, mit dir leben dürfen, dass du mit uns lebst, dass wir nicht allein leben müssen, dass wir die vielen Entscheidungen unseres Lebens nicht allein treffen müssen, dass wir sie dir hinlegen und von dir her auch treffen dürfen. Und Herr, dass dieser Tag kommt, von dem es dann einfach nur heißt, dass wir nicht mehr sind, weil du uns hinweggenommen hast zu dir. Auf diesen Tag
freuen wir uns unbändig und rufen: Herr, komme bald. Amen.